Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Heute geht es um das Thema Symbiose von Wissenschaft und Intuition. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast, den lieben Christoph Rothe. Hallo Christoph.
Hallo Franka, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann. Freut mich sehr.
Ich freue mich total, weil du dich sehr um Schwangerschaft, also das Thema hat dich immer sehr beschäftigt und du kennst dich gut damit aus und du warst ganz viel in der Welt unterwegs. Du hast schon in verschiedenen Ländern gelebt. Das würde ich erstmal gerne als Einstieg machen. Warum hast du das gemacht, dass du dich in verschiedenen Ländern aufgehalten hast und auch länger da gelebt hast? Und wo warst du ungefähr?
Naja, da müsste ich weit ausholen, wie es dazu kam, aber ich glaube, ich war schon immer ein unruhiger Geist und ich war schon immer ein neugieriger Mensch und die Kriterien hingen ja jetzt alle nicht nur eben von meinen Interessen ab, dass ich wurde so ein bisschen durch das Leben eben geführt, wo ich jeweils eben gelandet bin und im Moment bin ich wieder regelmäßig in Afrika und ja, man konnte auf sehr vielen Ebenen des Menschseins etwas mitnehmen. Und ich habe gerade mit den Kindern heute auch wieder darüber eben gesprochen, wie sehr uns doch wirklich eben der Materialismus und unsere moderne Lebensweise von unseren Urbedürfnissen eigentlich eben entfernt hat. Und wenn du dann so eine kleine Ferienauszeit Krokan oder Bullerbü-Show, sagt dir vielleicht auch noch was, eben dabei anguckst von Astrid Lindgren, wie man einfach um eine kleine Stange tanzt, ja, eine kleine Gitarre dabei hat und einfach Freude hat, wie sehr man heutzutage angewiesen ist, von außen Inputs für das Leben zu bekommen, anstatt in sich reinzuhören und zu gucken, was man eigentlich selbst eben an für Lebensfreude durch Dankbarkeit eben aktivieren kann. Denn dafür haben wir jeden Tag eben neue Möglichkeiten. Und interessant, die Schwangerschaft und Geburt war ja mal mein Hauptthema eben vor 10, 20 Jahren. In der Zwischenzeit sind viele andere Themen dazu gekommen, aber fest eben in mir ist geblieben. Diese Zeit ist einfach eine so unglaublich prägende Zeit und erklärt so vieles, was heutzutage wir kopfschüttelnd eben als Wirklichkeit auf unserem Planeten wahrnehmen dürfen. Und ja, ich habe da recht früh eben auch mit dem Thema Oxytocin mich damit beschäftigt, können wir gerne noch ein bisschen eben darüber eben sprechen, aber einfach nur zu sehen, was sind die Umstände, in denen Oxytocin eben in seinem Haushalt eben eingeschränkt wird und das ist das Hormon, deine Zuschauer hier werden das alle wissen, unsere Selbstliebe, das Vertrauens in unsere Welt und in uns selbst und wenn wir da eben in diesem Stoffwechsel ganz früh eben Prägungen eben fest installieren, dann hat das Konsequenzen und interessanterweise, ich habe mit Forschern gearbeitet, die haben das auch weitergeführt, haben dann geguckt, was ist in Kulturen, die in dem ersten Jahr, also die Babys weniger Oxytocin hatten und was war mit denen, die mehr Oxytocin hatten und uns wundert es nicht, aber ich meine, die Russen und die Amerikaner waren diejenigen mit den niedrigsten Oxytocinwerten im Alter, weil durch viele Prägungen über die Geburt und über das erste Jahr von Geburt, vom Kontakt danach bis eben Stillen und Körperkontakt im ersten Jahr einfach defizitär dabei eben waren. Und ich glaube, es erklärt eine Menge an der politischen Lage auf diesem Planeten. Und wir sehen das einfach, ich sehe es immer, wenn immer ich neue Forschungsergebnisse dabei sehe, Oxytocin eben auch als ein bisschen einen physiologischen Parameter über unsere Menschlichkeit, denn Empathie, wenn wir davon etwas mehr hätten, Empathie für uns, Empathie für die Familienmitglieder, Empathie für unsere Nachbarn, Empathie für alles, was auf diesem Planeten lebt, dann wären wir in einer anderen Welt.
Ja, wahnsinnig toll. Da sind so viele Aufhänger jetzt dran, wo ich überall einsteigen könnte.
Gerne.
Ja, also das mit dem Oxytocin müssen wir nachher unbedingt nochmal genauer ansprechen. Du bist Osteopath, das habe ich am Anfang vielleicht vergessen noch zu sagen und dadurch hast du eben den medizinischen Blickwinkel, du kümmerst dich sehr viel um Studien und um wissenschaftliche Vorträge, alles Mögliche, du bist auf der Welt unterwegs mit allen möglichen Themen. Wie fing das denn an? Also warst du zuerst Medizin interessiert oder bist du durch deine Reisen dazu gekommen, dass dich auch Geburt so interessiert hat und Schwangerschaft?
Also sagen wir so, selbst in der Schulzeit, und ich war bestimmt kein Spaß für meine Lehrer und habe da per Sondergenehmigung auch, weil ich mich geweigert habe, irgendwelche Hausaufgaben für das System zu machen, per Sondergenehmigung dann noch ein Abitur machen dürfen. Das mal einen kleinen Einblick in meine rebellische Psyche. Habe dann Medizin studiert bis nach dem Physikum und habe nicht mehr genau verstanden, um was es da ging. Mir hat also der gesamte philosophische Framework dahinter eben gefehlt, und ich fand den Ansatz eines Disease Managements, also hier geht es ja nicht um Heilung, sondern es geht darum, für den Rest deines Lebens eben auf Medikamenten eben zu bleiben, ein äußerst fragwürdiges Gerüst. Und ich habe es nicht mehr verstanden. Und es war sehr, sehr anstrengend, und ich wusste dann wirklich nicht mehr warum, und habe mir all die Kollegen dann angesehen im Studium und die fertigen Mediziner, die alle äußerst unglücklich waren, und dachte, das will ich nicht. Und dann kam es einfach durch persönliche tragische Umstände. Ich habe meine Mutter verloren und andere mir nahestehende Personen. Und wie das manchmal so ist, in dem Moment erkennt man nicht unbedingt, dass daraus eben auch noch eine Kraft sich entwickelt. Ja, dass in jeder Dunkelheit gibt es eine kleine Kerze, die sich auch zum Feuer eben dabei eben umwandelt. Und dann habe ich eben langsam mich aus diesem System eben geschält und bin glücklicherweise an die Osteopathie gekommen. Und da habe ich ein wunderbares Werkzeug in die Hand bekommen. Ich habe dann in England eben studiert und habe am Gewebe selbst eben fühlen können, wie der Körper auf Dinge reagiert. Ich habe gespürt, so bin ich auf all meine großen Themen gekommen. Ich habe in Irland dann lange gearbeitet und habe einfach gemerkt, ich lege die Hände eben dabei eben auf ein Neugeborenes, und wenn es die und die Medikamente um die Geburt hat, dann fühlt es sich ganz anders an als ohne. Das heißt, ich brauchte keine langen physiologischen Tests dafür zu machen. Ich wusste, hier ist etwas, das ist anders gelaufen. Und als ich dann eben den gesunden Menschenverstand eben nutzen konnte und dann die Mütter eben fragen konnte, dann wusste ich immer mehr, auf was ich mich konzentrieren kann. Also ich bin sehr, sehr dankbar darüber, diesen damals sehr drastischen Schritt eben gemacht zu haben, um ein weiteres Werkzeug zu bekommen. Und so isoliert man im Laufe der Zeit einfach Dinge, die unsere Gesundheit fördern, aber du erkennst auch Dinge, die unsere Gesundheit eben beeinträchtigen. Und ich habe ja viele Bücher eben geschrieben und auch an Filmen mitgemacht. Online-Kurse gebe ich überall. Wir haben einen eigenen Summit, unseren Vital Life Food Summit, in dem wir Experten aus der ganzen Welt über Böden, über Umwelteinflüsse, über Ernährung und über all diese anderen Faktoren eben dann gewinnen können, die uns einfach klar machen, ja, es gibt definitiv eben Dinge, wenn wir die in unser Leben integrieren, müssen wir 80% der chronischen Erkrankungen erst gar nicht haben. Und es ist definitiv so, dass uns das niemand sagt. Und das ist einfach sehr interessant. Ich habe gestern Abend vom kanadischen Fernsehen ein Interview eben gegeben über das Thema, wie letztendlich auch unsere Ernährung in seit dem späten 19. Jahrhundert, als eben der Zucker eben dann integriert wurde, nach und nach dann einfach uns die Basis unserer Gesundheit eben genommen wurde. Ja, dann wurde dann irgendwann die Green Revolution, dann wurde eben Glyphosat und so weiter eingeführt, dann wurden eben Transfette da reingemacht, man hat immer mehr modifiziert, man hat Farbstoffe, man hat Konservierungsstoffe, jetzt macht man synthetisches Fleisch, man macht Insekten, dann kommen jetzt auch noch ganz andere Herausforderungen auf uns zu, durch das, was wir jetzt in die Tiere eben reinspritzen. Also es gibt eine ganze Menge, mit was wir uns beschäftigen müssen, wenn wir so weitermachen wollen wie bisher. Und ich zitiere mich, ich habe Interviews mit Professor Ornish, Dr. Esselstyn eben dabei eben gemacht, Pioniere, die einfach gezeigt haben, ja, wenn du Lebensweise umstellst und wenn du deine Ernährung wieder zu dem zurückführst, wo wir herkamen, dann ja, hast du die Basis dafür, gesund zu bleiben. Und dass ein Mediziner, und das war für mich auch so ein Punkt, keine einzige Vorlesung hat über Ernährung, sprach für mich schon Bände. Oder dass wir in einer Welt leben, die so toxisch geworden ist und so voller Elektrosmog und Chemie dabei eben ist, dass man die in die Medizin mit integrieren muss. Und dann sind es nur ein paar sogenannte Umweltmediziner, die sogar noch belächelt werden, während der klinische Alltag, ich kann es dir sagen, zum Großteil nur noch von diesen Noxen einfach geprägt ist. Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn man dann eben sieht, es geht um Geld, es geht um eine Menge Geld, Und da ist tatsächlich eben die Würde des Menschen eben dabei ausgekratzt worden. Und nicht nur von den Patienten, sondern auch von den Leuten, die darin arbeiten. Ja, da könnte man auch lange darüber sprechen, was es heute heißt, auf Geburtsstationen zu arbeiten, in dem Druck, dem man ausgesetzt ist, den ganzen Guidelines, die eben da sind, diese Richtlinien, die völlig absurd eben dabei eben sind. Denn jede Schwangere, die reinkommt, ist ein Individuum. Da gibt es nicht das Rollenmodell A und das muss für alle angewandt werden. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich mal einen Vortrag bei einer Uniklinik vor Gynäkologen bei uns hier in der Gegend gehalten. Und dann unterbrach mich die Chefärztin nach 20 Minuten und sagte, Sie wollen uns erklären, dass es Geburten auch ohne medizinische Intervention gibt? Und das hat sie wirklich gefragt, ja. Und ich habe dann nur holländisches Modell oder eben, ja, meine Erfahrung eben in Afrika oder Südamerika oder was auch immer zitiert. Sie hatte in der Ausbildung es nie anders gelernt und hat es 20 Jahre auch nur so angewandt. Ja, also wie sehr uns die Ausbildung allein schon prägt und uns wegbringt von unseren Instinkten, gerade was um die Geburt eben angeht, ist das natürlich ein fataler Schritt. Ich habe noch in Irland gearbeitet, wo man sich langsam daraus löste, wo die Hausgeburten immer mehr hochkamen, bis dann dasselbe passiert ist wie bei uns hier auch. Die Versicherung ging hoch und es starb immer mehr aus. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, lagen 20 schwangere Frauen mit einem Vorhang voneinander getrennt, lagen auf dem Rücken und ein männlicher Gynäkologe kam und hat dann mal kurz eben den Fortschritt eben dabei eben beobachtet und dann kam eben von Schmerzmittel bis Venenförderung, Venenhemmung. Das war wie Mittelalter damals für mich. Ich weiß nicht, wie der Zustand jetzt ist. Ich bin schon eine Weile nicht mehr in Irland. Aber wie sehr einfach wir das Ganze eben denaturalisiert haben. Und ich glaube, das Thema von deinem Kongress hier zeigt uns das als Symbol für so viele Ge Bereiche des Lebens.
Ja, also und es ist eben auch so, dass diese Zeit der Geburt und der Schwangerschaft so ein unglaublicher Schlüssel ist, um eben was zu verändern und so eine große Chance auch ist, um diesen riesigen Bogen oder dieses alles, was da so dranhängt, um da einen anderen Weg einzuschlagen. Deswegen ist mir das so wichtig, weil du sagst, die Leitlinien von den Ärzten schreiben, also zwängen sie in ein enges Korsett, die können gar nicht anders und letztendlich ist das entstanden, weil die selbst schlimme Geburten erlebt haben und deshalb mit einem Trauma durch die Welt laufen, was sie nicht gelöst haben und das auf die nächsten, auf ihre Schutzbefohlenen anwenden, ja, also und das weitergeben damit. Und das müssen wir durchbrechen. Und dann können wir letztendlich damit für Frieden in der Welt sorgen, ja. Also dieser und Frieden in der Welt bedeutet, dass wir uns und unsere Körper auch in Frieden haben und miteinander und alles. Das hängt einfach alles dran, ja.
Ja, und schon spannend, dass das wirklich immer noch so ein bisschen in dem Bereich der Esoterik oder was auch immer gleich eben dann vereinnahmt wird. Dabei, ich habe in den 90er Jahren mit Professor Xaber in Ungarn eben gearbeitet, für das Konzept. Und die meisten Leute, tragischerweise, die in dem Bereich arbeiten, kennen seine Arbeit gar nicht, eben vom Hormonal Imprinting dabei gelernt. Sagt dir das was, Professor Xaver? Ja, du
Nein.
beschäftigst dich ja mit dem Thema. Spannend. Das war ein ganz, ganz toller Mann, der eben nachweisen konnte. Und so kamen wir in Kontakt, weil ich hatte das Paper damals eben über die perinatale Gabe von Oxytocin und die Prägung für unseren
Damals
Organismus für
schon.
den Rest unseres Lebens geschrieben. Und die ist dann auch peer-reviewed worden und veröffentlicht worden. Und er hatte gleichzeitig eben an der Gabe an Experimenten von Tieren über 30 Jahre an dem Thema gearbeitet, indem er alle möglichen Noxen, Geburtsmedikamente, bis zum Vitamin D um die Geburt, bis alle Interventionen, die um die Geburt, in das Geburtsfenster, so ein paar Stunden eben um die Geburt eben laufen, prägten in seinen Forschungen. Und da ging es von Umwelttoxinen bis Medikamente. Also er hat alles dabei eben gemacht. Es ist ein wahrer Brunnen von Informationen, prägten die Physiologie für den Rest des Lebens der Tiere, die dabei beobachtet wurden. Und als ich das eben auch nochmal sah, was wir wissen, wie wichtig unsere Entwicklungsfenster sind, die wir dabei eben haben, und die existieren nicht nur in der Schwangerschaft, denn da gibt es auch solche Fenster, die gibt es auch in der motorischen und kognitiven Entwicklung später im Kleinkinderalter. Wir wissen, wenn manche Kinder eben dann ihr Fenster eben zum Krabbeln oder zum Laufen oder zum Reden eben dabei nicht irgendwo eingeholt haben, dass es unglaublich schwierig ist, das eben denen wieder beizubringen. Ich habe mal in Weißrussland zum Beispiel in Heimen gearbeitet. Dort waren die Kinder eben ähnlich wie die Bilder, die damals zirkulierten von den rumänischen Heimen. Die waren wie Tiere gehalten, also die krabbelten nur auf dem Boden, die konnten nicht laufen, weil ihnen nie jemand gezeigt hat, wie man läuft. Ja, denen wurden dann wie mit so einem Eimer den Schweinen das Essen ins Zimmer geschmissen und dann krabbelten da 6 Kinder eben auf das Essen dabei zu, die noch nie einfach was anderes gesehen hatten, die auch keine menschliche Wärme gehabt haben. Es war so ein Kaspar Hauser-Experiment der größeren Ordnung. Und dann hatten wir eben irische Mütter bei uns in dem Projekt. Ich bin sehr kritisiert worden damals eben für das Projekt, dass man den Kindern wenigstens einmal in ihrem Leben gezeigt hätte, wie es sein könnte. Aber das ist eine philosophische Sache, ob du lieber eben das einmal bekommen hast oder nie wieder. Denn die Frauen haben dann einfach die Kinder genommen, haben die auf den Schoß genommen, haben die gestreichelt und haben einfach mal was Nettes zu denen gesagt, was sie nie erfahren hatten. Mhm. Und oh Wunder, die liefen auf einmal, obwohl sie 6, 8 Jahre waren, innerhalb von einer Woche liefen die auf 2 Beinen. Ja, das sind Experimente, die kannst du natürlich in keinem Labor eben dabei wiederführen. Das war die Kraft von Liebe. Ja? Also einfach mal diesen Traumatisierungen eben dann entgegenzuhalten. Und natürlich, ich habe viel auch mit Kriminellen gearbeitet im Gefängnis oder eben auch mit Pflegekindern, adoptierten Kindern. Und je nachdem, wie die Traumatisierung ist, wissen wir ja in der Zwischenzeit, sind das eben auch tiefe Traumatisierungen, die teilweise du gar nicht mehr eben rauskriegst. Mit aller Liebe, wenn ich sehe so Pflegeeltern, die tief traumatisiert Kinder dann haben und trotzdem die kriminell werden, habe ich in den letzten Jahren leider so oft eben auch in der Praxis erleben müssen, egal wie viel Liebe die bekommen haben, man muss da so tief reingehen, um diese alten Traumatisierungen eben aufzulösen, sonst bleibt wirklich wie eine tiefe Aggression gegenüber dem Leben da drin und deswegen, ein Freund von mir hat auf der Todeszelle gearbeitet in Amerika. Und dann hörst du die Geschichte eben von der Schwangerschaft, von der Geburt und der Kindheit dieser Leute eben an und es wundert dich gar nichts. Ja? Mhm. Aber wenn sie erst mal da auf ihren Todestermin gewartet haben, dann war es zu spät.
Ja, und von solchen drastischen Sachen sind wir jetzt zum Glück weit weg, aber es passieren eben viele Kleinigkeiten und ich möchte mir gerne mehr auf die Chance als auf das, wie schrecklich alles ist. Es ist eben auch die Chance, jetzt alles richtig zu machen für diejenigen, die jetzt Kinder bekommen, um den Kindern einen viel schöneren Weg zu ebnen, sozusagen. Wollen wir mal auf das Oxytocin eingehen? Das ist ja schon total wichtig. Was ist Oxytocin? Wer das noch nicht so richtig weiß, es ist ein Hormon, es ist ein Kuschelhormon, sozusagen wird als im Volksmund als Kuschelhormon. Was genau macht es?
Ja, noch ein Satz vielleicht zu dem, was du sagst. Absolut, wir wollen nicht auf das Negative fokussieren, wir wollen einen besseren Weg gehen, aber manchmal ist es dafür eben wichtig, auch die andere Seite zu kennen, um aufzuwachen. Yeah. Das ist ein Thema, was wir sehr viel diskutieren. Ich bin ja im Vorstand der World Council for Health, eine Organisation, die in über 50 Ländern jetzt vertreten ist und die einen besseren Weg für die Medizin und für das Leben eben dabei eben bieten will. Und da ist es ganz wichtig, eben bevor wir eben dabei eben den besseren Weg zeigen, die Leute erstmal aufzuklären, was das ist, was man im Alltag eben tut, vielleicht schon für Konsequenzen dabei eben hat. Und ohne dabei eben diese Schuld, die Angst oder die Wut eben dabei auszulösen, sondern zu sagen, okay, ich erkenne das an. Und da ist das Oxytocin, das wird in der Hypophyse eben dabei eben gebildet. Es hat Auswirkungen auf jede Zelle meines Körpers. Und wie gerade schon angedeutet, es ist eben ein Hormon, was für unser Grundvertrauen in das Leben mitverantwortlich ist, für unsere Bindungsfähigkeit. Es gibt sogar an Tiergruppen eben dabei Erfahrungen, dass das Ganze nicht nur vom Oxytocin, sondern auch von den Rezeptoren abhängt, die du dabei eben hast. Und dann gibt es die Anzahl der Rezeptoren, die bestimmt, aber auch die Qualität. Es gibt verschiedene Arten von Rezeptoren. Und da ist diese Präriemaus, die einen besonderen Rezeptor hat und dadurch zum Beispiel monogam ist. Ja? Während eine andere Präriemaus, die eben in anderen Bereichen eben liebt, einen anderen Oxytocin-Retter hat und polygam ist. Also du siehst, wie weit führend das Ganze ist. Es prägt also auch nicht nur unsere Sexualität, sondern es prägt unsere Liebesfähigkeit.
Ja, Und was ist das, was kann man rund um die Geburt da richtig oder falsch machen? Das ist ja so der
Also fange ich
Knackpunkt.
erstmal an, was man falsch machen kann. Ja, das ist alleine schon auch in der Schwangerschaft nicht genug Selbstliebe oder Anerkennung für das Baby eben dabei eben zu haben. Denn das Hormon, was dann in deinem Körper eben fließt, ist natürlich das, was auch im Kind ankommt. Also wenn ich mich die ganze Zeit in Katecholaminen aufhalte, logischerweise wird damit eben mein Kind eben mit dem Stress eben geprägt. Wenn ich mir die Auszeiten nehme, wenn ich mir eben die Möglichkeit gebe, eine Massage eben dabei zu bekommen, denn dabei wird auch Oxytocin produziert. Liebe machen ist auch eine Möglichkeit, eben Oxytocin zu produzieren, was Schönes zu essen, was Schönes zu riechen. All das erhöht nicht nur im gesunden Menschenverstand unser Wohlbefinden, sondern das prägt auch unsere Physiologie und das wird dann das Baby weitergegeben. Aber wenn ich jetzt unter der Geburt eben bin und mein Punkt war zu sehen, dass da in Irland Frauen waren, die hatten 6, 8 Kinder, das war noch relativ normal, als ich da war. Und dann stellten die einfach fest, ich behandelte dann nicht für mich belohnenderweise eben dabei die ganze Familie. Und auf einmal sagten die, also ich liebe alle meine Kinder sehr, aber mein 7. Kind, ich habe nicht dieselbe Bindung wie an die anderen. Und dann bin ich in die Birth Records Geburtsgeschichte dabei eben gegangen, habe mir dann ganz die ganzen Protokolle eben dann von den Krankenhäusern widerlegen lassen und habe mal geguckt, was ist da anders gelaufen. Und siehe da, da war etwas, was in all den Protokollen anders war. Und das waren die Sachen, die haben einen Wehenförderer, nämlich das Oxytocin bekommen. Das heißt also, Michel Audin hat ja auch in seiner ganzen Schaffenszeit vor der Nutzung von Oxytocin eben dabei gewarnt. Der war so weit sogar zu sagen, dass ein Kaiserschnitt eine bessere Option als eben die Oxytocingabe unter der Geburt eben dabei eben ist. Ist natürlich hart, wenn wir wissen, in wie vielen Geburten ja immer noch Oxytocin verabreicht wird. Und wenn ich auf Kongressen das Thema, ich habe da in der ganzen Welt darüber gesprochen, das angesprochen habe, war natürlich das Ganze sehr kontrovers, wie du dir vorstellen kannst, wie das diskutiert wurde, weil es eben ein Teil der Leitlinien dabei eben ist. Aber wie Professor Xaber eben auch dabei, wenn er über das Thema eben schreibt, ist es so, in der Endokrinologie gibt es einen ganz einfachen Mechanismus. Das heißt, wenn du zu viel von einem Hormon hast, dann macht der Körper eins, er baut die Rezeptoren ab. Wenn du zu viel Zucker isst und zu viel Insulin dabei eben ausgehst, irgendwann, damit nicht zu viel Insulin eben dabei, Zucker in die Zelle dabei eben kommt, baust du die Rezeptoren ab. Das ist die Insulinresistenz. Das ist die Vorstufe vom Diabetes. Und dasselbe passiert eben auch mit anderen Hormonen. Du gewöhnst dich an den Stress, in dem die Rezeptoren abgebaut werden. Deswegen brauchen wir manchmal immer einen größeren Kick, weil wir weniger Rezeptoren haben. Das ist bei Drogensüchtigen auch so. Ja? Du hast immer weniger von den Rezeptoren, weil du die überstrapazierst. Also brauchst du immer mehr von dem, was dir den Kick gibt. Und das
Um
ist
das vielleicht
blöderweise.
nochmal, wer das vielleicht nicht weiß, das sind wie die Türen in die Zelle oder die Schlüssel. Und die kann eben der Körper während unseres Lebens auf- und abbauen. Und wenn man künstlich jetzt zuführt, dann hat man praktisch einen anderen Level. Und es gibt immer eine Rückkopplung und dadurch werden die Rezeptoren abgebaut, weil zu viel da ist und der Körper dann sagt, also da müssen wir jetzt die Türen schließen, sozusagen.
Genau. Und was man in Rattenversuchen dann zeigen konnte, war, dass wenn das um das Fenster der Geburt stattfindet, dass diese Rezeptoren für den Rest des Lebens weniger sind. Also ich kriege eine Dosis von Oxytocin. Viele Frauen, die es ja bekommen, wissen, die Wehen sind ein bisschen unkontrollierbar, sind schmerzhafter. Ja, man kann nicht gegenatmen. Das ist eine enorme Belastung eben mit dabei. Und was dann eben passiert ist, dass eben diese Oxytocin-Rezeptoren abgebaut werden und durch dieses Hormonal-Imprinting eben auch abgebaut bleiben. Das heißt also, ist natürlich erstmal dramatisch, aber bei diesen Kindern ist es eben dann besonders wichtig, auf den Körperkontakt, der direkt nach der Geburt eben folgen sollte. Und wenn es nicht machbar ist, dann eben der Partner. Oder wenn das nicht machbar ist, dann eben so schnell wie möglich. Ja? Und dann einfach das erste Jahr mit maximalem Körperkontakt, was ich sowieso jedem empfehle. Ja? Wir leben ja in einer Kultur, in dem es normal ist, das Kind bereits eben nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen in ein separates Zimmer zu legen, was in anderen Kulturen undenkbar ist, ja, dass du so etwas tust und auch viel mehr Stress für die Mutter ist. ist. Aber dass natürlich auch über die Glückshormone, über das Oxytocin der hoffentlich glücklichen Mutter durch das Stillen dann auch direkt exogen eben von außen eben dann Oxytocin zugegeben wird. Und wir haben dann auch isopathische Ausleitung, also Verdünnung eben dabei hergestellt, um sowohl das Synthetische auszuleiten, als auch das das Endogene, das im Körper produzierte, wieder zu stimulieren. Also damit haben wir auch ganz gute Erfahrungen. Ist nicht jeder dafür offen, deswegen erwähne ich das jetzt hier nur an der Seite. Aber allein die synthetische Gabe davon hat natürlich eine enorme Konsequenz. Und natürlich eben auch der fehlende Körperkontakt für die Kinder, die auf Intensivstationen sind. Oder ja, immer mehr, die Stillrate geht ja weiterhin sehr zurück bei uns hier in der westlichen Welt. Ja. Das hat mit sehr vielen Sachen etwas zu tun. Aber natürlich auch da ist es nicht nur mal das Glückshormon, was dann eben rausgegeben wird und was natürlich auch nach der Geburt, wie wir wissen, ja auch wichtig ist, um die Postpartum-Blutung, also die nachgeburtlichen Blutungen als Komplikation eben dabei eben präventiv anzugehen, weil anstatt Oxytocin danach eben zu spritzen, musst du einfach nur das Kind anlegen, dann produzierst du das selbst, was eben oft nicht gemacht wird. Sprich danach, egal welche Methode zu nehmen, um Körperkontakt, um Liebe, dem Baby eben weiterzugeben, ist der heilendste Faktor. Und tatsächlich, wenn diese Kinder das dann auch nicht bekommen haben, dann siehst du eben später eben auch die Defizite in Fremdliebe, in Eigenliebe, in Selbstvertrauen etc. Denn darum ging es, das waren Kinder, die auffällig viel geschrien haben in den ersten Wochen, weil ja, man sie kaum beruhigen konnte. Nicht jedes Schreikind ist ein Oxytocin-Kind, aber es spielt oft eine große Rolle, weil eben das Vertrauen von dieser Transition, von diesem Übergang in diesem geschützten Bereich des Mutterleibs eben dann draußen, was ja schon, ich kann mir keine größere Überraschung in unserem Leben eben vorstellen, als den Übergang von der einen in die anderen Welt. Das muss man erst einmal verarbeiten und da bist du auf Vertrauen und Liebe als Willkommen in dieser anderen Welt eben auch angewiesen.
Ja, und auf das ständige Gehaltenwerden auch. Also was ich erlebe, ich weiß nicht, ob das besonders ist, alle Frauen, die ich betreue, im Prinzip stillen. Also deswegen kann ich dieses, ich weiß, ich habe das gelesen, dass es wohl unglaublich abnimmt. Also vor allem auch nach 3 Monaten die Stillrate sehr gering ist. Das erlebe ich nicht, deswegen ist das für mich so ein bisschen abstrakt. Und dass ich auch erlebe, dass die alle eigentlich ihre Babys mit ins Bett nehmen. Also dass das gar nicht mehr so ist mit einem extra Zimmer. Ich glaube, das ist schon diese Generation jetzt sehr wach. Hoffe ich. Und bist du noch da?
Ganz normal.
Und ich erlebe eben auch, dass die Familien oder die Paare ihre Babys mit ins Bett nehmen, dass das gar nicht mehr so ist, dass man ein extra Kinderzimmer hat. Also vielleicht auch, weil ich sie ja auch schon in der Schwangerschaft betreue, dass sie dann schon wach sind dafür. Und ich glaube aber, das ist schon ein Trend der neuen Generation sozusagen, dass viel mehr Wachheit ist für diese Sachen, dass sie die Kinder wirklich tragen, ganz viel, also natürlich sage ich das auch immer mit dem Tragetuch, dass das viel schöner ist, als sie immer nur auf dem Arm zu halten, weil man dann selbst Rückenschmerzen kriegt oder so. Und aber auch die Babys mit ins Bett und dieser ständige Körperkontakt. Und das ist für mich der Schlüssel. Also ich bin wirklich manchmal so glücklich darüber, wie das jetzt läuft, im Gegensatz zu meiner Generation, wo das eben wirklich die Babys in ein anderes Zimmer gesperrt wurden und nur alle 4 Stunden zum Füttern geholt wurden. Stillen war da ja auch überhaupt kein Thema. Und das ist ja in den Naturkulturen ist das ja völlig normal. Da würde ja keiner auf die Idee kommen, das Kind überhaupt vom Körper wegzunehmen. Ne? Das hast du ja auch erlebt.
Ja, also das ist ganz interessant, dass tatsächlich eben, wie gesagt, ich habe Vorträge in der ganzen Welt gehalten, dass das eigentlich ein rein deutsches Thema dabei eben ist. Tatsächlich selbst in Europa kommt kaum eine Kultur in Südeuropa oder in Skandinavien auf die Idee, das Kind eben in ein eigenes Zimmer zu tun. Und was viele nicht wissen, das war tatsächlich eben auch ein Konzept ausgearbeitet in einer gewissen deutschen Periode zwischen 33 und 45, um eben den Willen von Kindern möglichst früh zu brechen. Das hatte also damals, es gibt dieses Paper sogar noch, das kann man im Internet sogar noch finden, ich habe das auch noch irgendwo, das war ein ausgearbeitetes Konzept und deswegen auch das Kind schreien lassen, die Lunge stärken und solche Sachen, das habe ich auch in keiner anderen Kultur eben erlebt. Aber ich meine, es ist schon besser als in der letzten Generation, aber du musst dir noch vorstellen, hier in Deutschland, in Kinderarztpraxen, siehst du, also hier bei uns in der Gegend, kann ich das auf jeden Fall sagen, siehst du Warnschilder für Co-Sleeping. Bitte legen Sie sich nicht mit Ihrem Baby in dasselbe Bett. Ich weiß noch, ein Freund von mir hat mal einen Vortrag in Indonesien über das Thema gehalten. Der hatte Co-Sleeping auch recherchiert und wissenschaftlich ausgearbeitet, hat dort vor Gynäkologen und Kinderärzten gesprochen und erwartete nach einer Stunde Vortrag eben einen Applaus, aber da kam nur ein müdes Klatschen im Hintergrund von ein paar Leuten und dann nahm ihn der Professor, der das Ganze organisiert hat, zur Seite und sagte, Sie wissen schon, das haben wir hier noch nie anders gemacht. Wir wissen gar nicht, was Sie uns gerade hier erzählt haben.
Ja, aber echt.
Ja, der kam eben aus Deutschland und der dachte, oh, ja, was kann ich der Welt da Gutes tun und tatsächlich auf so vielen Ebenen, ja, wie du gerade sagst, ist das natürlich auch eigentlich der Urinstinkt. Ich meine, wir sind ja rein theoretisch Frühgeburten. Wir können einfach nicht herumlaufen, wie andere Säugetiere das eben können. Wir sind komplett auf den Schutz unserer Eltern angewiesen. Und wir sehen den dramatischen Unterschied in den Kindern, die eben den maximalen Körperkontakten und eine Freundin von mir, Frau Professor Stevenson aus Amerika, die hat einen wunderschönen Vortrag, die ist auch selbst eben Charlotte Peterson, die hat einen wunderschönen Vortrag eben dabei eben mal gehalten hier in Europa. Die ist jedes Jahr eben mit ihrer ganzen Familie für ein paar Monate in friedliebende Gesellschaften gereist und hat dann da Zeit verbracht. Und die konnte dann einen Index von 9 verschiedenen Faktoren eben sagen, was diese Bali, Bhutan oder ähnliche Kulturen, was die eben dann besonders friedfertig gemacht hat. Und Nummer 1 in all diesen Kulturen war der Körperkontakt im ersten Jahr. Und diese Kinder in diesen Kulturen, die haben fast nie den Boden gesehen im ersten Jahr. Mhm. Also wenn wir eben hier darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass die Kinder auch auf dem Bauch liegen und ähnlich, bin ich auch ein großer Gegner eben dann davon, und einfach selbstständig schon werden und alleine irgendwo hingelegt worden. Wenn du dann siehst, was es allein heißt, wenn ich in Afrika gearbeitet habe, du hast die Frauen, die eben ihr Tragetuch haben, das Kind war auf dem Feld beim Kochen, bei allem eben die ganze Zeit mit dabei, was das sind sensorisch für diese Kinder gemacht haben muss, ja, all diese Gerüche wahrzunehmen, motorisch die ganze Zeit eben all diesen Herausforderungen. Und tatsächlich, die motorische Entwicklung dieser Kinder, die getragen wurden, war so viel besser, der gesamte Tonus, als nur einfach hingelegt werden und jetzt krabbel mal da drüben auf den Ball und dann komm wieder zurück und wir legen dich wieder eben in die Krippe. Das ist immer noch ein Riesenthema. Ich muss trotzdem hier wirklich jeden Tag die jungen Mütter hier bei uns hier in der Gegend auf jeden Fall noch darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, weil ihnen überall davon abgeraten wird. Ja,
ja, also, ja, das stimmt. Das kriegen die Frauen wirklich im Krankenhaus am letzten Tag gesagt, wenn sie zur Entlassungsuntersuchung nicht mit dem Kind im Bett schlafen, das stimmt. Tatsächlich. Und ich habe meine Kinder selbst auch alle getragen und die haben ein wesentlich besseres Gleichgewichtsgefühl, als ich je hatte. Also ich kann das auch nicht mehr nachholen. Das ist wirklich, die sind da mir weit voraus, ja, mit der Balance und mit dem irgendwo Klettern und sowas. Das macht wirklich fürs ganze Leben ein ganz anderes Körpergefühl. Und das versuche ich auch immer den Frauen zu vermitteln, dass sie das unbedingt machen sollen, ja.
Ja, das ist eine so einfache Sache und nur kleine Anekdote hier, wir haben beim zweiten Kind den super duper komplett ökologischen Kinderwagen, ich sag nicht, was er gekostet hat, eben dabei geholt. Nach 1,5 Jahren haben wir ihn an die Cousine meiner Frau eben verschenkt. Wir hatten ihn kein einziges Mal im Einsatz. Genau. Unser Kind war die ganze Zeit nur im Tragetuch. Wir wussten gar nicht, was man damit macht, außer Einkäufe durch die Gegend zu fahren. Dafür war es praktisch.
Dafür ist es nicht dumm, das stimmt. Ich habe nie einen Kinderwagen benutzt. Also auch, ich hatte auch beim ersten Kind einen, den ich gar nicht benutzt habe und dann weggegeben habe. Aber für Einkäufe ist es wirklich nicht dumm, dass man lieber das Baby trägt und die Einkäufe im Wagen spazieren fährt. Das sage ich auch
Exakt,
immer, mein
exakt.
Traum. Ja.
Und vielleicht noch eine Geschichte dazu. Ich habe in Wien mal einen Vortrag gehalten. Da war eine ganz, ganz tolle Krankenschwester aus Bad Homburg hier im Kinderklinikum in Deutschland. Und die hatte auf Intensivstationen die Tragetücher, das Kangaroo eben dabei eben eingeführt und hatte tatsächlich eben auch einen Professor, der sie da mit unterstützt hat und haben Studien dazu entwickelt. Und diese Präsentation zu sehen, wie sich diese Frühchen, die gerade mal so groß wie meine Hand oder ja, die ansonsten die Intensivstationen-Babys sich im Vergleich zu den anderen mit den gleichen Diagnosen entwickelten, das war einfach nur beeindruckend. Und die hatten tatsächlich Leih-Tragetücher, die jede der Frauen, die eben mit ihren Kindern auf diesen Stationen waren, eben dann zur Verfügung gestellt bekommen haben. Fand ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja.
Ja, total schön. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke, wenn wirklich Babys zu früh kommen oder irgendwie auf Intensivstation sein müssen am Anfang und die Bindung ja dadurch leidet, also auch von der Mutter her, dass sie vielleicht nicht so ein gutes Gefühl hat, was ihr Baby braucht, das kann man total, indem man einfach das Baby trägt und auch wenn man vielleicht nicht das Bedürfnis hat, aber indem man das macht, kann man da ganz viel wieder aufholen. Also eben auch danach, wenn man sagt, oh Gott, jetzt ist alles schon zu spät, dass man so natürlich so früh wie möglich auch im Krankenhaus darum kämpft, das Baby wirklich bei sich zu haben und an sich zu haben und aber auch danach, dass praktisch das ganze erste Jahr man das nochmal aufholen kann, mehr oder weniger. Diese Bindung, ja.
Und natürlich eben, es bedarf auch einer Menge Stärke der Eltern, weil es wird nicht unbedingt eben gefördert. Es gibt schon nach Frau Dr. Markowitsch Interventionen, die du wahrscheinlich auch kennst, eben mit den Frühchen, allein mit den Kangaroo und den Herzgeräuschen, die da reingekommen sind. Sie ist ja selbst aufgrund der Maßnahmen, die sie getroffen hat, eben dann suspendiert worden und wegen mehrfachem Mord angeklagt worden, wegen Frühchen, die auch verstarben, obwohl viel weniger Kinder in ihren Gruppen eben verstarben als in den anderen. Aber bei den Extremfrühchen ist das nun mal ein Teil davon. Aber so eine tolle Frau und ja, so eine Innovation, dass tatsächlich eben auch Liebe im Grunde genommen als Medizin zu verabreichen. Und es ist doch das Natürlichste der Welt, eben dein Baby im Arm zu halten und wie einem diese Natürlichkeit tatsächlich in eine Krankenhausatmosphäre, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren eben besonders gesehen, wenn Frauen alleine unter der Geburt eben da waren und niemand zu Besuch kommen konnte, Kinder alleine in Krankenhäusern eben waren, Kinder, Erwachsene alleine sterben mussten. Wenn man den Leuten diese Ressource in so einem extremen Moment, eben wie wir sie erlebt haben, eben nimmt, das ist auch ein Teil der Unmenschlichkeit des medizinischen Systems, bei aller Liebe eben Verständnis eben zur Prävention. Wir wissen, dass die größte Ressource in den vitalitätsfördernden Sachen liegt. Und da ist natürlich eben auch als Mensch wahrgenommen, anerkannt und geliebt zu werden, gerade im Beginn unseres Lebens und im Abschied von unserem Leben natürlich extrem wichtig.
Absoluter Schlüssel, ja, total. Ich wollte nochmal sagen, die Frau Markowitsch weiß, falls jemand von den jüngeren Leuten sie nicht kennt, das war die erste Ärztin, die auch Frühgeborenenstationen praktisch eingeführt hat, die Babys an den Körper zu nehmen. Das war früher undenkbar, ja. Das war immer nur, die Kinder waren im Brutkasten und es wurde überhaupt nicht darauf geachtet, was die seelisch brauchen. Und das hat die Frau Markowitsch eben das Bewusstsein dafür geweckt und damit eine Riesenbewegung losgetreten. Ja, so.
Ja, nee, ich habe sie
Total.
mal in Wien interviewt. Das ist eine ganz tolle Frau und Hut ab. Trotzdem eben, trotz all dem Druck, der um sie herum war, noch weiterzumachen. Aber natürlich, des mehrfachen Mordes angeklagt zu sein, war schlimm, schlimm zu hören. Was eine Anzeige übrigens von Kollegen waren und nicht einfach nur von den medizinischen regulatorischen Behörden. Ja.
Ja, da läuft noch viel falsch von Leuten, die aber auch wiederum das nur aus einer eigenen Traumatisierung heraus machen, weil sie selber
Absolut.
wahrscheinlich, ja, und da immer auch dahinter zu gucken, ja, wie kommen solche Sachen zustande und warum gibt es heute diese krasse Leitlinie mit diesen Geburtseinleitungen? Ich weiß nicht, wie sowas, wie kommt sowas zustande? Das jetzt, das war ja vor 20 Jahren noch nicht. Das ist ja jetzt gerade unglaublich, wie viele Geburten eingeleitet werden.
Sagen wir so, es ist tatsächlich ja nur ein Teil der Medizin und diese Leitlinien, es gibt ein ganz interessantes Buch, das heißt Die Weiße Mafia, klingt ein bisschen jetzt sehr reißerisch, ist aber ein sehr gut geschriebenes Buch von einem deutschen Journalisten, der eine eigene Wissenschaftsmagazin eben im Fernsehen dabei eben hat. Und da geht es darum, wer letztendlich die Leute sind, die diese Richtlinien eben beschließen. Und du weißt auch, gerade in der Geburtshilfe, die Tatsache, dass dort immer weniger Gynäkologen, Gynäkologinnen überhaupt eben bereit sind, eben auch Hausgeburten mitzumachen, hat sowohl was mit den Versicherungen zu tun, als auch mit der Vergütung. Ich meine, wer kann es sich leisten, einfach 12 Stunden in einem Zimmer eben dabei zu sitzen und nur eventuell mit einzuschreiten oder außerhalb des Zimmers? Viele, die ich kannte noch früher, die haben sich dann mit einem Stuhl vor die Tür gesetzt und waren eben eingeladen worden, dabei zu sein. Und nur wenn was eben vonnöten war, sind sie nochmal zur Hebamme und der Frau eben reingegangen, haben noch was getan. Aber solange wir eben in einem Leistungssystem pro durchgeführte Leistung eben so und so viel eben an Honorierung sind, da sind uns andere Länder in Skandinavien zum Beispiel um einiges weiter, die einfach eine Pauschale für all diese Fachärzte zahlen. Also es egal ist, ob ich eben dann mich da hinsetze und eine natürliche Geburt mit beobachte oder ob ich einen Kaiserschnitt eben mache, aber den Druck des Krankenhauses nicht haben, und das weiß ich aus direkter Quelle. Dass auch eine Geburtenstation ist natürlich nicht gerne gesehen, weil ist das am schlechtesten lukrativste eben in einem Krankenhaus. In all den anderen Sachen kannst du schön operieren. Also die Interventionsrate möglichst hochhalten, damit es überhaupt eben noch profitabel ist. Also das ist natürlich ein absurdes System, was wir geschaffen haben. Davon müssen wir komplett weg. Und wie gesagt, mit der World Council for Health arbeiten wir an neuen Konzepten. Und da gibt es für Ärzte einfach Pauschalen. Und ich glaube, damit könnte man so viel dieses Druckes eben rausnehmen. Man macht nur, was wirklich eben notwendig ist. Und ob man einen mit einer Frau 2 Minuten verbringt oder 3 Stunden, am Ende des Tages kriegst du dasselbe Gehalt, würde schon eine Riesenveränderung eben mit sich bringen. Abgesehen natürlich von der Schule, in all dem, dass das normal ist. Aber wir sind gerade in einer Spirale, und das kannst du wirklich, ob jetzt kardiovaskuläre Medizin, ob Neurologie, ob egal wo, die Richtlinien werden immer invasiver. Immer medikamentöser, ohne irgendwo an die Ursachen ranzugehen oder ohne irgendein Wissen über die Ätiologie, über die Entstehungsgeschichte dieser Problematiken. Du wirst bestimmt hier einige Sprecher eben auf dem Kongress eben auch haben, die dir zeigen können, erfahrene Hebammen, die eben auch wissen, wie du selbst ansonsten nur durch Interventionen im klinischen Alltag eben reparable eben Situationen durch ein paar Kniffe eben in guter Hebammskunst eben auch hinkriegen. Und dass dann natürlich eine vaginale klassische Geburt auch nicht nur Leiden oder was auch immer sein muss, was ja ständig präsentiert wird. In jedem Film siehst du nur die schreienden, ja, Tränen aufgelösten Frauen bei der Geburt, ob in Komödien oder in anderen Filmen. Du siehst nie, dass die Geburt eben auch als etwas Beschenkendes für sowohl das Kind als auch für die Mutter, was es ja auch sein kann. Ich meine, ich bin hier Mann, ich
Ist
kann nur eben
normalerweise
aus
so,
Theorie betrachten. Da fehlt mir die nötige Autorität, um überhaupt was dazu zu sagen. Und ja, ich kann nur sagen, ich als Osteopath hatte mich dann darauf spezialisiert, eben Geburtsvorbereitungen auch für die Mutter zu machen, im Kurs mit Hebammen, und habe mit Hausgeburtshebammen in Irland eben dann lange zusammengearbeitet. War wunderschön, bin dann auch bei den Geburten teilweise dabei gewesen oder nach den Geburten eben dabei, habe sowohl Baby als auch Mama gleich danach behandelt. Das waren wunderschöne Momente. Ich habe auch hier in Krankenhäusern hier in der Gegend zur Verfügung gestanden, direkt nach der Geburt eben dann rauszufahren und sofort die Kinder eben aus allen rauszuholen. Das waren sehr beschenkende und sehr bereichernde Momente, was aber alles überhaupt nicht mehr möglich ist. Allein rechtlich darf ich das hier alles gar nicht mehr. Und diesen Unterschied eben gesehen zu haben, gefühlt zu haben und dann diese Babys eben auch über Jahre bis zum Erwachsenenalter mitbegleitet zu haben und zu sehen, wie anders sie sich entwickeln. Das ist natürlich auch ein Privileg. Das hat jetzt der Gynäkologe, der Kinderarzt oder der Facharzt natürlich nicht. Der sieht mal kurz einen Ausschnitt aus einem Leben. Diese Position des Hausarztes, der das Ganze eben noch mitbracht, denn die gibt es ja immer weniger. Und der achtet bestimmt auch nicht auf diese Zeit. Das war einfach schon ein Privileg meines Berufs, das eben mit die in direkter Hand sozusagen miterleben zu können.
Ja, da hast du ja unglaublichen Einblick, also unheimliche Erfahrung damit. Ja, vielleicht erzählst du mal, wie fühlt sich denn das anders an? Das können wir uns, also ich schicke auch meine Frau, also alle nach der Geburt eigentlich zum Osteopathen, weil ich immer sage, der soll sich die Babys angucken. Aber was fühlst du denn anderes oder wie fühlt sich das anders an?
Also ein Osteopath spürt ja im Gewebe so einen weiteren inhärenten Rhythmus.
So, jetzt.
Also ich spüre eben über den eigenständigen Rhythmus eben dabei die Qualität des Gewebes. Da gehe ich gleich noch ein bisschen darauf ein. Aber ich merke natürlich eben auch, wo sind es Restriktionen, die sich eben im Bindegewebe. Bist du noch da, Fred? Ja, okay, gerade warst du wieder eingefroren, deswegen habe ich nach kurz gefragt. Und dann einfach typische Geburtsmuster, die entstehen durch die Art der Intervention, durch den Art der Ablauf der Geburt, gerade im Schädelbereich. Eine Sauglocke setzt eben dabei eben hier auf den äußeren Enden eben der Schädelbasis dabei eben an. Eine Sauglocke eben nimmt eben hier die noch anders verknöcherten Teile des Schädels aus Knorpel verknöcherten. Deswegen sind die Konsequenzen meistens davon um einiges größer. Eben dabei im Schädeldach, dann der bei eben ein. Über all diese Kriterien kann ich natürlich ewig sprechen oder diese typischen Kiss-Babys, in dem die Schädelbasis eben mit dem oberen Halswirbel eben danach sich verdrehen, weil das Occiput, das ist der Hinterhautsknochen dabei, der aus 7 Teilen noch bei der Geburt besteht, sich dann eben verschieben kann. Das kannst du alles auch noch bei Erwachsenen. Du kannst also im Schädel eben durchaus Zangengeburt, lange Wehentätigkeit, eben Beckenendlage oder kannst du alles daraus lesen und kannst es dementsprechend auch immer noch öffnen, was sehr schön ist. Also ich habe mal eine Weile auch Geburtsrückführungen mit einem eigenen Modell eben durch Schwangerschaft und durch Geburt eben dabei gemacht, durch Affirmation, eine Art Selbsthypnose. Das war absolut faszinierend, was dabei eben rauskam und habe dann auch immer noch die Verdünnung der einzelnen Noxen, wenn verschiedene Medikamente oder sowas dann isopathische Sachen in den jeweiligen Phasen der Geburt eben dann gegeben. Das war eine sehr, sehr interessante Sache. Ich habe selbst, ich weiß nicht, wie viele Geburtsrückführungen, nicht nur holotropes Atmen, mit Stanislav Grof habe ich in Kalifornien mal eben Workshops eben zusammen eben gemacht oder war dann eben mit Carlton Terry oder ja, was auch immer, in verschiedensten Leuten eben auf der ganzen Welt unterwegs, habe das eben dabei gemacht. Das war absolut faszinierend. Und wenn wir die körperliche Ebene dazu auch noch nahmen, nicht nur einfach die Psyche, weil das wird ja oft eben auch getrennt. Psychologen machen ihre eine Sache, Osteopathen machen die andere Sache oder andere Körperarbeiter machen noch andere Sachen. Es war immer so mein Wunsch, diese ganze Synthese von all dem zu machen, genauso wie es immer
Unbedingt,
mein
ja.
Wunsch war, erst gar nicht dazu kommen lassen, Krankenhäuser einfach mit einer Art Geburtshaus auszustatten, weil ich weiß, reine Geburtshäuser sind rechtlich und von den Ängsten, die heutzutage in den Frauen sind, immer schwieriger zu halten. Nicht nur die Versicherung von all den Sachen, sondern allein die Tatsache des Drucks von der Gesellschaft, von den begleitenden Gynäkologen, Gynäkologinnen oder von der Familie ist ja auch nicht zu unterschätzen. Du Wahnsinnige gehst tatsächlich jetzt und gehst
Ja.
deinen eigenen Weg. Wie unverantwortlich. Mein Traum war es immer, eben Geburtshäuser, ein Krankenhäuser zu haben, in dem alles vom Arzt erstmal getrennt ist, der nur kommt, wenn tatsächlich auch was notwendig ist. Ich habe noch die Geburten meiner Kinder in Krankenhäusern so hingekriegt, die das auch so gemacht haben. Wir mussten leider ins Krankenhaus, aber es waren Krankenhäuser, die komplett eben das uns selbst überlassen haben und nur am Schluss eben interveniert haben, dass der Arzt saß tatsächlich vor der Tür, bis dann irgendwann das Ganze nicht mehr ging. Die gibt es alle nicht mehr, die sind alle geschlossen. Ja, das ist schon sehr traurig. Also hier in der Gegend wüsste ich keine einzige Stelle mehr, wo ich jemanden hinschicken kann zur Geburt.
Ja.
Und Wie gesagt,
Aber
solange wir in einem
es
Modell
gibt noch
sind.
einzelne. Ich habe den Dr. Wolf Lüth zum Beispiel interviewt und der hat so eine Klinik geleitet in Hamburg lange und war sehr herzerwärmend. Und der hat das auch gesagt mit diesen Geburtshäusern, die an die Krankenhäuser angeschlossen sind, dass er dafür sich einsetzt. Vielleicht kommt es ja dazu, wenn mehrere dafür
Vielleicht kommt
kämpfen.
es nochmal dazu. Ja. Ich glaube, wir werden einiges gesellschaftlich heutzutage reformieren und warum nicht auch den Bereich? Ich war ein bisschen, muss ich sagen, nach all den Erkenntnissen, die wir in den 90er Jahren akkumuliert hatten, so seit den 60ern, in dem ja überhaupt mal eigentlich erst seit den 60ern durch die Hippie-Bewegung und so weiter nehmen wir Geburt eigentlich wieder ernst. Ja, das ist ja auch spannend. Das war nicht unbedingt die Wissenschaft, sondern es war die Hippie-Bewegung, die das ausgelöst hat. Und dann von dort aus eben in die Wissenschaft eben dann wieder zurückzugleiten und dann wirklich so viele Erkenntnisse für die Bedeutung für Mutter und für Kind für diese Zeit gewonnen zu haben und wie das seitdem alles wieder zurückgegangen ist. Ich muss sagen, es hat mich schon sehr, sehr frustriert. Es hat mich auch sehr getroffen. Es hat mir sehr weh getan. Und es ging nur ums Geld, warum das passiert ist. Nur ums Geld.
Und da ist aber die nächste Generation einfach auch in der Verantwortung, das zu ändern. Also ich glaube, dass das kommt, weil jetzt einfach mit den Babys anders umgegangen wird, aus dem Gefühl heraus, also was ich erlebe zumindest, und dass die dann auch das ändern können. Und man kann ja auch, wenn die Leitlinien so sind mit der Geburtseinleitung, muss man trotzdem immer wieder betonen, dass jede Frau sagen kann, nee, möchte ich nicht, mache ich nicht. Ja, das ist mein Körper und ich will das nicht, dass man immer nie. Also nicht sich einfach in das Schicksal ergibt und sagt, ja, die haben das so angeordnet. Das finde ich immer so wichtig, diese Selbstverantwortung wirklich wahrzunehmen.
Ich habe mal versucht, ich habe damals in Kalifornien mit dem Begründer des Doula-Systems eben zusammengearbeitet und wollte das bei uns ja auch integrieren. War da sehr enthusiastisch und ein bisschen blauäugig, weil als ich damit anfing, habe Hebammen dazu eingeladen, hatten die Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt, was ihre Tätigkeit eben dabei ist. Und die Gynäkologen wollten nicht, dass irgendwelche Laien eben während der Geburt darum sitzen. Also es ist hier gescheitert an den beiden Sachen. Nur wenn man die Doula-Forschung ansieht und sieht, wie die Interventionsrate um auf ein Minimum im Sinne von Einleitung, im Sinne von Kaiserschnitt und so weiter gesenkt werden konnte, indem nur eine Person des Vertrauens im selben Raum war. Und da kommen wir ja her. Wir haben ja alle in anderen Kulturen uns unter der Geburt zurückgezogen. Nummer eins, ja, die Frauen in Afrika gehen irgendwo erstmal in den Busch und dann kommen ein paar Frauen eben dann mit dir. Man braucht den Rückzug wieder eben auf tatsächlich nur sich selbst und wie schwierig das allein ist mit all den Gepiepe, Gefiepe und all den Fragebögen und was auch immer, was man alles dann ausfüllen muss.
Mit vielen
Da komme ich
verschiedenen
gleich.
Menschen, die auch immer rein und raus gehen und so,
Ja,
ja.
also es ist sensorisch auf allen Ebenen, visuell, auditiv, einfach unmöglich, sich wirklich in unsere Situation zurückzuziehen. Wir brauchen das, um tatsächlich eben dann auch ein gutes Funktionieren. Die Wehentätigkeit und der Rest wird ja durch das autonome Nervensystem eben dabei eben geprägt. Das heißt, wir brauchen diese Karenz von all diesen Stimuli, um da eben reinzukommen. Und wie allein schwierig das geworden ist und wie man in all den Kulturen immer gesehen hat, da ist jemand da, der hatte schon mal eine Geburt. Das waren erfahrene Frauen. Die wussten, wann zu schweigen und wann vielleicht auch die Hand aufzulegen eben war.
Den
Das
man
schafft einfach
vertrauen konnte, die
Vertrauen.
ja so
Ja. Und tatsächlich bei der ersten Geburt sehe ich natürlich schon, dass es auch schwierig ist, das Selbstvertrauen dafür zu haben. Man glaubt auch sehr, dass man das Vertrauen in den Ablauf so haben muss, wie es mit einem geschieht, weil die anderen wissen es ja bestimmt besser. Aber ich sehe dieses Empowerment der Frauen bei der zweiten oder dritten oder vierten oder fünften oder sechsten Geburt, die lassen sich dann nicht mehr viel sagen. Aber ist natürlich auch, ich meine, ich habe auch mich mit dem Thema so beschäftigt und auf einmal war da die Sektio von meinem zweiten Kind. Das war natürlich auch wieder eine typische Kiste. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr wird man von der Wirklichkeit überzeugt. Ich war also auch dankbar, dass es all die Möglichkeiten eben gibt. Sonst weiß ich nicht, ob ja, ich noch eine Frau und ein Kind eben dann hätte. Also das war auf jeden Fall auch prägend, das auch mit eben aufzunehmen. Aber wir wussten, Nimm mir einfach die maximale Zeit danach. Wir konnten eben dann durch die verschiedensten Homöopathika, durch die verschiedensten Sachen auch den ganzen Schreck dieser Zeit rauszunehmen. Es waren lange, lange Behandlungen, um da rauszukommen. Aber wir konnten das alles eben auch aufarbeiten. Das ist eben auch machbar. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir sowas erlebt haben, zu wissen, vielleicht beschäftigen sich manche jetzt zum ersten Mal, die dir zusehen, eben auch damit, dass vielleicht diese Zeit was mit so einigen Ängsten oder eben mit unseren Stimmungen oder mit unserem Vertrauen in die Welt eben zu tun haben kann. Das alleine wäre ja schon ein großes Geschenk für die Menschheit da draußen, das Thema eben zu sensibilisieren und das aufzulösen. Ich glaube, gerade so manche Führungscharaktere auf unserer internationalen Plattform in eine Therapie für eine Woche zu schicken, würde das Geschick
Der
auf
Welt
unserem
verändern.
Planeten
Absolut.
auf jeden Fall,
Auf
auf
jeden
jeden Fall.
Fall. Ich würde gerne nochmal zurückfragen, was du osteopathisch mit, also, und zwar ist es so, dass ich beobachte, es gibt viel mehr Saugglockengeburten, weil viele Krankenhäuser wollen ihre Kaiserschnittrate senken und dafür passieren dann mehr Saugglocken. So ist mein Gefühl und habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Und dann heißt es ja immer, ach, das macht dem Baby nichts. Und ich finde, dass die Babys oft mehr schreien und dass das doch unbedingt was machen muss, wenn so sehr am Kopf gezogen werden wird. Merkst du denn einen Unterschied und kann man das tatsächlich beheben? Weil es wird ja an dem Schädelknochen ge gezogen praktisch.
Also
Meine
das ist ein
Interessieren
ganz, ganz
könnten.
großes Thema und ich musste mich dem eben auch sehr widmen, weil wir tatsächlich eben auch sahen, was für Konsequenzen gerade die Sauglocke im Vergleich zum Beispiel auch zu einer Zangengeburt dabei hat. Ja, die Zange sieht immer ein bisschen martialischer aus, ist aber tatsächlich schonender, auch wenn
Okay.
natürlich hier
Die wird ja
manchmal
gar
eben ein
nicht
paar
mehr
blaue
benutzt
Flecke entstehen.
heutzutage.
Das weiß kaum mehr einer, wird nicht mehr genutzt. Aber
Nee.
du setzt wenigstens an dem knöchernden, es gibt zwei Arten der Ossifikation, der Verknöcherung im Schädel. Ja, das eine sind eben aus Membrane, das ist noch ganz weich bei der Geburt. Merkst du ja selbst, wenn da oben noch eben der Schädel noch nicht geschlossen ist, es ist alles noch relativ weich. Und dann gibt es die schon verknöcherten, also aus Knochen verknöcherten, eben Knorpel. Und
Ossifikation.
dazu gehört eben dabei eben auch das Sphenoid, also der Schädelbasisknochen hier mit seinen beiden Flügeln an der Seite. Da kannst du zwar auch Sachen verschieben, aber die sind stabil und darunter ist nicht das zentrale Nervensystem. Wir wissen aus Studien, MRT-Studien, die gemacht wurden von Saugglockengeburten, dass es zu sehr vielen Mikroblutungen und tatsächlich ist die Dure ja auch das Schmerzempfindliche am Kopf. Das müssen also enorme Schmerzen für das Kind sein. Interessant, dass das keiner ernst nimmt. Aber es ist ja auch nicht immer so, dass das das erste Mal gleich sitzt. Es kann ja durchaus sein, dass es zwei, dreimal war. Und wenn du dann gesehen hast, welchen Druck man da eben nicht selten stößt man ja mit dem Knie oder mit dem Fuß gegen den Tisch, um dann das Kind
Wahnsinn.
rauszuziehen. Das müssen unglaubliche Züge sein. Ist bestimmt nichts Angenehmes, aber da wird nicht nur der Schädelknochen, sondern auch die Membrane darunter eben verzogen. Und wie gesagt, wir hatten auch schon ein paar Läsionen im zentralen Nervensystem, die wir darunter eben dann später unter dem MRT eben gefunden haben. Aber da ist wohl kein Weg mehr zurück. Aber dass das natürlich Ultima Ratio sein sollte, als Osteopath, natürlich ist da eine Nachsorge auf jeden Fall ratsam, nicht nur eben für den Schädelbereich, nicht nur für das zentrale Nervensystem, nicht nur für die harte Hirnhaut, nicht nur für den Halswirbel. Es ist ja der ganze Körper, der in der Torsion darauf eben ist. Ja? Und das wieder rauszuholen, ruckzuck werden die Kinder wirklich buchstäblich innerhalb von der Behandlung 2, 3 Zentimeter größer, ja, indem man das Ganze eben wieder rauszieht. Und natürlich ist das eine Irritation und gerade Vernarbungen, die darunter auch in der Dura eben dann stattfinden können, das sind auch später eben die Stellen, in denen, das ist jetzt eine persönliche Feststellung, fast alle Migränepatienten, die ich habe, hatten irgendwann mal eine Traumatisierung eben und eine Narbenbildung in ihrem Schädelbereich an der Stelle, wo auch später die Migräne erscheint. Und da spielt natürlich die Geburt, da kann natürlich auch das Loch im Kopf später eben, wenn man von der Schaukel gefallen ist, ein großes Kriterium sein. Aber allein die Geburt ist ein Riesenfaktor.
Und wir wissen ja gar nicht, was da noch alles kommt, weil die Saugglocken gibt es ja noch nicht so lange, dass wir jetzt schon sagen können, ah ja, das macht wirklich auch im Erwachsenenalter nichts. Das ist ja, Das ist ja schon verrückt, ja, dass das immer weiter benutzt wird, ohne eigentlich diese Langzeitfolgen einzurechnen, die subtil sind und die man dann wahrscheinlich nicht mehr darauf zurückführt, ne?
Das ist der Punkt. Es wird ja mit allen Interventionen, die wir heute machen, ob medikamentös oder durch solche Sachen, es finden ja keine Langzeitbeobachtungen statt. Ja, gar nichts. Null. Das heißt, also wir sind darauf angewiesen, dass ein paar hochmotivierte, vielleicht selbstmotivierte oder deren Kinder vielleicht traumatisiert waren, eben Forscher eben dabei sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ansonsten, ich wünsche mir in vielen Bereichen eben einen anderen Weg, aber Sauglocken bin ich wirklich überhaupt kein Freund davon. Wenn halt die Krankenhäuser nichts mehr anderes anbieten, bleibt tatsächlich keine andere Wahl. Aber dass danach eine sofortige Nachsorge eben dann stattfinden würde. In manchen Ländern ist ja tatsächlich eine osteopathische Nachsorge Teil der Krankenhausversorgung. Ja? Das heißt, du kannst dir direkt nach der Geburt den krankenhausansässigen Osteopath dazu nehmen. In Australien, Neuseeland gibt es das an sehr vielen Kliniken. Da sind wir hier noch sehr weit davon entfernt.
Tatsächlich. Da fällt mir eine ganz andere Parallele ein, dass zum Beispiel Ultraschall während der Schwangerschaft in manchen Ländern nur einmal erlaubt ist. Das ist jetzt, sind wir zwar ein bisschen weg, aber es ja, gehört ja auch zum Thema, dass es in Deutschland so häufig gemacht wird. Auch wieder ein Thema, dass man so sehr dieses Bild von außen braucht, um sich auf sein Baby zu. Ja, das ist also, statt der Intuition zu folgen und nach innen zu hören, dass so viele Eltern auch dieses Bild von außen brauchen und dass das gar nicht üblich ist, in vielen Ländern so häufig Ultraschall zu machen, ne?
Es ist sogar teilweise verboten. Und wenn du weißt, dass wirklich der Ultraschall, man hat es mal eben dabei verglichen mit dem Geräusch eines D-Zugs in einem Tunnel, eine enorme, enorme
Lärmbelastung.
Lautstärke, enormer Lärm und enormer Schreck eben darunter eben ist. Und ich meine, der Hörsinn ist einer der ersten embryonalen Sinne, die sich eben dabei eben entwickeln. Der ist also recht früh dabei eben da. Und dass das durchaus Konsequenzen dabei hat. Ich wollte auch mal eine Studie darüber eben schreiben, weil es gibt tatsächlich eine Menge Material darüber. Und wie du selbst sagst, auch da wieder, es gibt auf der einen Seite die Perspektive der Frau, die gerne eben dann immer ihr Update eben dann postet. Heutzutage geht es ja dann gleich an die ganze Familie, an den ganzen Bekanntenkreis, was das letzte Foto eben dabei vom Ultraschall eben dabei eben war. Und natürlich auch die Vergütung. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, wenn solange eben auch diese Intervention dann eben, wir sehen es ja ganz deutlich, je höher je mehr privat versichert, umso höher
Da
die
wissen wir ja.
Ultraschallquote, ist auch keine Frage. Aber tatsächlich, wenn die Leute es unbedingt haben müssen, ich auch rate immer dazu, so kurz wie möglich. Und auch da, ja, ein bis dreimal, wenn unbedingt notwendig. Aber was will ich denn später sehen? Wenn ich auf einem Bild, frage ich immer, wenn man einmal gesehen hat, da sind Arme, da sind Beine, da ist ein Kopf, ja, dann der 3D-Schall gehört in der Zwischenzeit eben auch dazu, kann ich bei manchen Leuten auch verstehen, die dann eben damit sicherer leben. Die Frage ist aber immer bei all diesen Sachen, ja, mit den ganzen Pränataluntersuchungen, was ist denn die Konsequenz? Wenn ich für mich sagen kann, ich sage immer allen Frauen, sagen sie einfach, ja, also ein behindertes Kind will ich nicht, das möchte ich abtreiben. Ich bin da auch immer recht klar. Dann sollten sie das machen und dann sollten sie sehen. Aber wenn nicht, dann haben sie doch einfach eine schöne Schwangerschaft, egal was da ist. Ja, und alleine dieser Instinkt, du kennst das ja auch mit Schwangeren zu arbeiten. Ich weiß noch, ein Professor von mir, der hat immer gesagt, das größte Alarmsignal für ihn als Gynäkologen ist immer, wenn die Frau ein schlechtes Gefühl gegenüber ihrem Kind hat. Und ich hatte gerade gestern auch wieder eine in der Praxis, die hatte Zwillinge eben angelegt und die fing an zu weinen, auch wenn es in den ersten Wochen war, als, wie man später herausgestellt hat, dann der Zwilling eben dabei gestorben ist. Also sie hatte noch eine gute Verbindung eben zu ihren Kindern, auch bereits nach ein paar Wochen. Ja? Und das, glaube ich, war mal normal, ja, aber das haben wir nicht mehr. Und wir sind so verunsichert durch all diese Kriterien, die von außen kommen. Wir sollten es aber immer vergegenwärtigen. Und ich meine, ich bin ja sehr kritisch auch gegenüber all den Elektrosmog-Sachen. In China müssen Schwangere ein Elektrosmog-Gown, ein Schutzkleid tragen, damit eben ihr Handy und Tablet eben keine Auswirkungen auf das Kind haben. Ich kann es nur jedem auch sehr, sehr
Müssen
raten.
tatsächlich.
in der Schwangerschaft auf diese Sachen zu verzichten oder nur Kabeloptionen zu nehmen oder ganz kurz zu machen. Die Auswirkungen sind sehr gut dokumentiert in der Zwischenzeit und Hebammen berichten dann auch, wenn ein Handy angeht, wie das CTG schon anders ist oder beim Schall eben dabei der Herzschlag des Kindes eben sich verändert. Es hat alles eine Auswirkung und ich kann nur jedem raten, das möglichst eben zu minimieren oder ganz rauszulassen, gerade in dieser sensiblen Phase. Und noch eins vielleicht, wenn wir merken, dass das Kind, weil tatsächlich eben die Kinder, die sehr oft diese Schalls bekommen haben, die sind tatsächlich auch osteopathisch wieder anders sich anfühlen und tatsächlich sind sie auch anders drauf. Sie sind schreckhafter, ja, sie haben noch länger den Mororeflex und dann geben wir eine Ultraschallnosode. Ja, wie gesagt, die einen sind dafür offen, andere nicht, aber wenn dann wirklich so über 5 Ultraschalls da ist und das Kind ein Schreikind ist oder sehr schreckhaft weiterhin noch mit 6 Monaten, dann geben wir eine Ultraschallnosode und flop, in vielen Fällen macht das einen dramatischen Unterschied. Ja.
Das ist so krass, weil du so toll einfach, weil du so viel wirklich die Auswirkungen siehst, jetzt auch osteopathisch. Das finde ich total spannend. Also wir können wirklich von einem Thema ins andere hüpfen, weil das so, es gibt so viele wichtige Themen und so weißt so viel darüber. Das ist echt total toll. So gerade mit dem Ultraschall, also ja, jetzt fiel mir gerade irgendwo was ein. Weiß ich nicht mehr. Aber auch mit dem Saugglocken, mit dieser Saugglockensache nochmal zum Ab. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ob du denkst, diese Unterwäsche oder diese Strahlenschutzwäsche, was in China offensichtlich Pflicht ist, ob das was bringt, ob das bei uns auch zu kaufen gibt und ob du das raten würdest den Schwangeren.
Das würde ich auf jeden Fall raten. Und das gibt es bei uns auch zu kaufen. Es gibt verschiedene Online-Shops, in denen man eben Elektrosmog-Schutzkleidung eben dann erwerben kann. Auch eine einfache Binde um den Bauch ist schon mal eben eine gute Sache. Aber je früher etwas da ist, ich schreibe gerade eine Petition, damit mache ich mir im Bekanntenkreis natürlich große Freude mit Arthur Fürstenberg. Das ist einer der bekanntesten Elektrosmog-Forscher. Der hat wunderbare Bücher eben auch darüber eben geschrieben. Eine Petition für die Abschaffung der Handys. Damit mache ich mir natürlich keine Freunde, ja, ist ganz klar. Aber wir haben jetzt über 40.000 Studien, um zu sehen, wie schädlich das Ganze eben ist. Wir wissen um all die Konsequenzen und wir brauchen Alternativen. Und nicht jeder kann so wie ich ohne Handy leben in der heutigen Zeit. Aber ich bin im Vorstand der internationalen Gesellschaft. Ich habe eine Firma, ich habe eine Praxis, ich habe eine Familie. Ich lebe auch trotzdem noch ohne und nutze einfach das Internet trotzdem sehr, sehr viel. Wir sind ja gerade hier eben zusammen. Also ich bin nicht der Technik eben dabei eben nur negativ eingestellt, aber ich benutze alles über Kabel und es geht. Und es geht und man lebt damit um einiges besser. Und ich beschäftige mich tagtäglich mit den Auswirkungen darauf. Und wir sehen gerade jetzt durch eben die letzten Jahre mit den Homeschooling und den Homeoffice-Verlagerungen so signifikante Veränderungen in den Kindern oder in den Erwachsenen, die kabelgebunden gearbeitet haben oder über WLAN. Da könnte ich stundenlang darüber eben erzählen. Aber Tatsache ist, jeder kann es an sich selbst testen, einfach mal die Zunge rausstrecken und dann in den Spiegel gucken. Und die Zunge wird durch einen Gehirnnerv eben dabei innerviert. Und wenn du lange im WLAN-Feld dabei eben bist, dann wirst du sehen, diese Zunge kann nicht mehr ruhig dastehen. Das heißt, dein Gehirn ist so irritiert, die Zunge wird die ganze Zeit zucken. Und so ist es in der Zwischenzeit auch bei den Jugendlichen, die liegen bei mir auf der Liege und zucken am ganzen Körper. Also nicht nur so einen kleinen Tick im Auge, sondern die zucken am ganzen Körper. Das sind jetzt nur ein Teil von vielen Sachen. Allein im WLAN konnte in Berlin eben in einem Labor eben gezeigt werden, führt zu Veränderungen an Herzschlag, an EEG, an Durchblutung und an EMG, also dem Muskeltonus. Und das natürlich bei einem Heranwachsenden im Mutterleib ohne den Schutz durch die Knochen vom zentralen Nervensystem, das ist noch eine Menge. Und es ist wirklich keine Alu-Kopf-Trag-Bedeckung Thema mehr und Verschwörung. Es ist wirklich, es ist ganz
Messbar.
fundierte Wissenschaft. Ja, und jeder sollte sich damit beschäftigen.
Ja, zumindest wenn man jetzt sagt, das Handy abschaffen ist ziemlich unrealistisch in der Gesellschaft, aber zumindest es so oft wie möglich auszumachen, so oft wie möglich wegzulegen, das sage ich auch immer. Und vor allem nachts auszuschalten und immer wieder sich zu fragen, brauche ich es jetzt wirklich? Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, wenn die Frauen stillen und dabei das Handy haben. Das ist auch sowas, wo man
Ja.
wirklich unbedingt sich einfach aufmerksam. Ja, für viele ist es einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie nicht mehr anders können. Aber in dem Moment, wenn sie sowas wie unser Interview hören, sich das zu fragen, brauche ich es jetzt? Kann ich es nicht mal weglegen? Immer öfter, ja, oder eben mit Kabel benutzen oder wie auch immer.
Und ich meine, gerade für diese wichtigen Interaktionen, ja, wenn wir eben wissen, dass die ganzen Hormone, die die Mutter eben, ob wenn sie jetzt eine erschreckende Nachricht eben dabei in den Nachrichten, Online-Nachrichten eben dabei eben sieht, werden die an das Kind eben weitergegeben, wenn sie eben die Konzentration auf das Kind dabei hat und merkt, oh mein Gott, was für ein Geschenk des Lebens eben dieses Wesen, was aus mir rausgekommen ist, dabei eben ist, was für andere Sachen da fließen. Und darüber hinaus, 99% aller Studien zeigen, dass oxidativer Stress, also Entzündungsparameter eben unter ESMOG eben gebildet werden, die gehen dann auch einfach nur in das Kind über. Und die Stresshormone sind eben nach ein paar Minuten bereits, Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin, sind nach ein paar Minuten bereits bis zu verfünffacht. Das heißt, wir müssen noch nicht mal eine schlechte Nachricht gelesen haben und sind trotzdem unter Stress. Deswegen, und weil der Effekt ja auch da ist, wir hatten kurz vor dem Interview auch darüber eben gesprochen, sich zu entkoppeln, weil wir wissen auch da, eine halbe Stunde mit WLAN hat noch 48 Stunden immer noch im Körper den Effekt, dass unser Körper wie so ein Glas, wenn du das anschwingst, dong, ja, 48 Stunden später immer noch mitschwingt. Das heißt, sich zu entkoppeln. Und deswegen nutzen wir ja so eine Stimmgabel, die wir dafür eben nehmen.
Genau, das ist auch
Wir
noch
gehen raus in
wichtig.
die Natur, ja, um etwas zu tun. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen in der heutigen Zeit. Ja. Und gerade zu sehen, wie viele Kinder und Schreikinder wir zum Schlafen gebracht haben, indem wir Babyphone über die Stromleitung und nicht über Funk und das WLAN ausgemacht haben, kann ich dir gar nicht sagen. Also wie
Ja,
viele, wie gesagt, wenn
das
allein die
stimmt.
Stresshormone da drin sind, dann ist ja etwas. Und darüber hinaus, wenn ich meinen Kindern und meinen Babys und den Kindern, du kennst es wahrscheinlich auch, dieses verstörende Gefühl, wenn man in einem Restaurant sitzt und Leute haben beide ihr Handy, ein Ehepaar oder ein Datingpaar oder was auch immer, haben ihr Handy vor sich und verbringen einen Großteil des Gesprächs eben mit anderen Menschen, anstatt sich ins Gesicht zu sehen. Das ist ja nicht nur eben mit dem Baby so, das ist ja ein weiterführendes Thema, wie sehr wir eben die Ebenen unseres menschlichen Kontakts jetzt an eine dritte Person in der virtuellen Welt verlagert haben. Ich finde
Das
das als Nicht-Handybesitzer immer sehr, sehr verstörend.
im Zug,
Das.
ich finde immer im Zug oder im Bus ist das so krass. Da sitzen Leute zusammen, die eigentlich miteinander irgendwo hinfahren, aber keiner redet miteinander, sondern die gucken alle nur in ihr Handy rein. Da finde ich es ganz auffällig.
Also ich war gerade mit meinen Kindern in Paris, diese Stille in der Metro im Vergleich noch zu ja, 80er, 90er, wo ich ein paar Mal im Jahr in Paris eben dabei eben war. Und komplette Stille ist schon spooky.
Ja, schon verrückt. Und das
Das.
ist jetzt wirklich diese große Aufgabe, die Verantwortung und die Chance, dass das die jungen Eltern anders machen, um es ihrem Kind anders vorzuleben. Und das ist ein
Genau.
ganz, ganz großer Game Changer, kann das sein. Ich will jetzt nochmal schnell auf die Stimmgabeln, wir sind leider schon so weit fortgeschritten in der Zeit, auf die Stimmgabeln hin, weil das ja für viele auch wahrscheinlich was ganz Neues ist. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Praktisch, oder erzähl du mal, und auch die verschiedenen Stimmungen, die es gibt ja Stimmgabeln in verschiedenen also Frequenzen, was da der Unterschied ist. Und
Ja,
Material
also
auch vielleicht noch.
tatsächlich war es mein Sohn, der mich auf die Idee gebracht hat und ich habe ihm das Ganze mit dem Nachschwingen gesagt und dann hat er mir nur einfach gesagt, da war er zu dem Zeitpunkt 14 und dann hat er mir einfach gesagt, du Papa, wenn man einfach eine andere homogene Frequenz da drauf geht, dann müsste man die doch eben damit kompensieren können. Sagte ich, wow,
Wow.
das ist eine Idee. Und dann
Wow.
haben wir mit Klangschalen angefangen, dann haben wir mit elektronischen Geräuschen, dass wir einfach gewisse Frequenzen über Frequenzgenerator draufgegeben haben, alles Mögliche und hab dann Stimmgabel, das war das nächste, weil wenn das eine eine pulsierende Frequenz, die ganze Zeit immer eine Frequenz pulsiert, bei 10 Hertz, bei 2,4 Gigahertz, wie wäre es, wenn wir einfach da auch eine Konstante nehmen, um den Körper aus der Resonanz zu holen? Und dann haben wir alle ausprobiert und je tiefer es ist, umso besser ist es. Also die kleinen meist musikalisch angewandten Stimmgabel, die wirken nicht so. Wir haben eine 136,12, das ist die Erdfrequenz. Die haben wir auch bei uns eben dann ausgesucht über millivital.de. Bei uns auf der Website kann man die auch eben beziehen. Mir ist egal, jeder kann eben auch seine eigene wählen, aber das war die für uns am besten eben dabei Wirkung zeigte und am besten neutralisiert hat. Aber prinzipiell eine homogene Schwingung oder was auch eben allein schon einen Riesenunterschied macht, die Natur. Das sind alles natürliche Frequenzen. Ich werde in 2 Monaten in England einen Vortrag darüber eben halten, was wir in der Zwischenzeit wissen. Ein WLAN eben in einem geschlossenen Raum hat eine ganz andere Wirkung als ein WLAN, wenn ich draußen im Freien eben sitze. Ja, das sind, weil es gibt noch dort, es gibt eine Schumann-Frequenz, es gibt die Sonnenstrahlung, es gibt ein Erdmagnetfeld, es gibt die Erdung über barfuß da draußen zu sein, die uns mit negativen Elektronen eben versorgt. Es gibt eine ganze Menge. Die Natur ist auch eine sehr neutralisierende Kraft. Und das stellen wir osteopathisch auch fest. Wie gesagt, habe ich vorhin, wollte ich erwähnen, als wir kurz unterbrochen wurden durch unsere Leitung, ich habe aufgehört zu unterrichten, weil ich kann den Osteopathie-Studenten heutzutage nichts mehr beibringen, weil sie spüren einfach nichts mehr im Gewebe. Und das war früher, wie gesagt, einfach noch 6 bis 8 Mal pro Minute stark öffnend. In der Zwischenzeit ist das nur noch so. Also es kommt eigentlich jeder nur noch rein, stocke steif. Wir müssen die Gelenke erstmal lösen. Und das Erste, was wir machen, wir machen eine Stimmgabel. Ich mache das mit jedem Patienten, der reinkommt. Ich mache dann eine kleine Stimmgabel und ich zeige ihnen vorher, was für einen Unterschied das macht. Ich nehme die Hüften, rotiere die ein bisschen und ich habe Profisportler aus den verschiedensten Bereichen, habe ein paar Bundesliga-Fußballspieler eben auch mit dabei. Das sind junge Kerle in der Blüte ihrer Jugend und mit 25 Jahren kriegen die Hüfte nicht mehr als 30 Grad auseinander. Ja, das geht nicht mehr. Und so kommen die Jugendlichen rein, du setzt eine Stimmgabel auf und danach gehen sie auf 90 Grad auseinander. Ja, das ist alles
So
nur die
schlimm.
Auswirkung vom E-Smog. Und insofern ist mir Fußball noch am liebsten, wenn die die ganze Zeit draußen eben im Grünen da draußen rumrennen. Aber alle Hallensportarten macht auch wiederum einen Unterschied. Wie gesagt, von all den anderen Effekten auf die anderen Systeme brauchen wir nicht zu sprechen. Aber gerade in Schwangerschaft, gerade in den ersten 3 Jahren, die ganzen Smart Toys, die ja jetzt auf dem Markt sind, ja, das kriegen wir ja so gar nicht mit. Aber wenn WLAN-gesteuerte Karussells, die eben übers Handy von der Mama vom Büro aus mitgesteuert werden, und es ist ja absolut absurd, was langsam eben dabei rauskommt, das sollte auf jeden Fall meines Erachtens gar nicht erst auf dem Markt sein.
Ja, und was man vielleicht auch noch mal kurz wenigstens mal die Aufmerksamkeit drauf lenken sollte, diese Alexa Home, keine Ahnung, ich weiß nicht richtig, also wo praktisch in der eigenen Wohnung so alles irgendwie gesteuert wird, dass man sich das wirklich noch mal überlegt, ob das nötig ist, weil das die ganze Zeit eine Strahlung macht. Also es ist einfach wie auch eben diese Babyphones, das ist ja auch verrückt, die sind ja am Kopf des Babys oft so ganz nah und dann. Und ich wollte vorhin eigentlich auch noch sagen, dass ich glaube, dass viele Stillschwierigkeiten oder dass auch, dass die Leute nicht mehr so stillen, bestimmt, habe ich nicht irgendeine Studie gelesen, aber habe ich das Gefühl, dass es daran liegt, dass die Frauen so viel abgelenkt sind, dass sie eben Fernsehen schauen beim Stillen oder eben das Handy benutzen und dadurch das erst
Absolut.
entsteht. Ja. Und diese ganzen Sachen,
Absolut. Auch
sich
da
dessen,
brauchst du wieder.
ne, aufmerksam zu sein. Ja.
Nee, absolut, ja. Und darüber hinaus eben, wir können halt zeigen, darüber geht es zum Beispiel auch mal im Vortrag in England, diese 10 Hertz, die man gewählt hat für WLAN. Der Professor Hecht ist ja leider letztes Jahr verstorben, der da ein großer Kritiker eben damit eben war. Diese WLAN-Frequenz von 10 Hertz ist sowohl die Schwingung unserer Hypophyse und Epiphyse, das heißt, prägt unseren Hormonhaushalt, als auch ist in Resonanz mit den Alpha-Wellen in unserem Gehirn. Das sind also diejenigen, die wir haben zur Aufmerksamkeit und zur Konzentration. Das heißt, da ist eine rhythmische, pulsierte Strahlung, die es in der Natur überhaupt nicht gibt, die genau auf den Frequenzen, und das ist keine Esoterik, das sind messbare Sachen, ja, wir können die EEG-Veränderung damit eben zeigen. Und es ist gerade eine Studie rausgekommen vom Dr. Müller eben dabei über die Auswirkungen von 5G und 4G, 3G-Masten eben auch mit dem dreidimensionalen EEG. Das kann ich nur jedem raten, der noch skeptisch ist, sich das anzugucken. Dann siehst du, wenn du allein mit dem Auto an einem 4G-Mast vorbeigeht, ist die Seite, wo der 4G 4G-Mast ist dein Gehirn aktiviert. Wenn du bei einem 5G-Mast vorbeifährst, wird dein gesamtes Gehirn von innen aktiviert und das Ganze glüht. Das heißt, du hast eine EEG-Veränderung, die kurz vorm epileptischen Anfall ist, nur indem du an einem Mast vorbeigehst. Und da zur Info, wenn du natürlich ein 5G-kompatibles Handy dabei eben hast, dann sucht es natürlich auch nach Empfang, hat denselben Effekt und das auch in deinem Kind. Also ich sehe da einen ganz klaren linearen Empfang, aber wir wollen nicht das ganze Interview nur über eSmog machen, aber danke, dass du dem ein bisschen Platz gibst, weil es ist einfach so wichtig
und total und unterschätzt. Und es ist nicht sichtbar und dadurch für die meisten einfach nicht existent. Und mir ist gerade so eine Parallele eingefallen, dass die meisten Jugendlichen nur noch so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und nur noch so ein Interview wie unseres schwerfällt anzugucken. Die haben nach 5 Minuten, scrollen die zum nächsten und das hängt damit zusammen, ja. Diese, ja, Riesenthema.
Ja, nee, ein unglaublich wichtiges Thema und du kannst dich mit jedem Kindergartenbetreuern, du kannst dich mit Grundschullehrern, du kannst dich mit den weiterführenden Lehrern, du kannst dich mit den Ausbildern eben in den Lehren, du kannst dich mit den Universitätsprofessoren darüber unterhalten, die alle dasselbe eben dabei berichten. Die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die Empathie ist einfach auf einem ganz anderen Grad und das hat was mit der Quantität der Informationen zu tun. Ich sage immer in Vorträgen, die Quantität, die wir heutzutage an einem Tag eben durch Smartphone und Co. eben dabei eben haben, also nur in Bits ausgerechnet, wie viel Informationseinheiten wir an einem Tag bekommen, ist so viel wie vor dem Zweiten Weltkrieg in einem gesamten Jahr.
Wahnsinn.
Und das ist Wahnsinn. Und dass wir da evolutionär nicht darauf vorbereitet sind, ist, glaube ich, gar keine Frage. Und wir beide kennen das, wenn du dann trotzdem ein bisschen zu viel eben dann online und so weiter eben unterwegs bist, um was zu organisieren, dann merkst du auch, du bist anders präsent, deine Konzentration
total.
Ist anders, dein Gedächtnis
total.
Ist anders, oder? Ja,
ja
das
total.
Merkt man doch.
Und ich muss raus jeden Tag. Ich werde sonst verrückt, wenn ich nicht rausgehe
ich
in die
auch.
Natur. Das, ne? Und eben diese. Ich will nochmal ganz, ganz schnell, dass wir das nicht so traurig enden, sozusagen. Ich hätte noch viel, viel mehr Fragen an dich. Oh Gott, wir könnten noch 2 Stunden füllen. Das mit der Stimmgabel nochmal, weil diese Stimmgabel, finde ich, ist so ein unglaublich einfaches Werkzeug. Also ich habe die eben, nachdem ich das von dir gehört habe, mir auch gleich eine gekauft und die liegt da und ich habe oft das Bedürfnis, einfach hinzugehen, ohne nachzudenken und mir die Stimmgabel an den Kopf oder an den Körper zu halten. Sag nochmal kurz, wo sollte man sie hintun? Kann man das auch mit Babys machen? Oder ist das völlig intuitiv, egal an welche Stelle, an verschiedene Stellen, an eine Stelle, was ist am besten?
Also das Prinzip ist einfach nur, die Knochen zu nehmen, um die in Resonanz, in Schwingung zu bringen, dass die aus dem Gewebe die andere Resonanz bringen. Das heißt, ich nehme einfach die Knöchel, ich nehme die Knie, ich nehme das Brustbein, ich nehme den Kopf. Mhm. Und gerade Brustbein ist eine sehr erholsame Sache. Darunter ist das Herz und gerade Kopf natürlich, darunter ist das zentrale Nervensystem. Das heißt, ich aktiviere die kurz und dann halte ich sie so 10 Sekunden an all diese Stellen. Aber bitte gern den ganzen Körper mitmachen, weil wenn es an einer Stelle immer noch weiter eben resoniert, dann kann es sein, dass die Resonanz trotzdem nochmal eben dabei im Körper nach oben kommt. Gerne immer alles dabei eben machen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es fühlt sich anders an. Man ist, man ist anders präsent, gell? Und zu den Babys, die meisten Babys lieben es. Also mein Hund, der rennt sofort weg, wenn ich es mache. Und ich versuche das immer wieder mal auf seinem Kopf draufzusetzen. Wir haben hier ganz viele Tiere. Ich habe es bis jetzt nur an den Katzen, Hunden, bei den Eseln und bei den Ziegen, bei den Schafen habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, es hätte den ähnlichen Effekt. Aber bei den Babys, wir haben Kinder im Grundschulalter, die schlafen daraufhin bei uns in der Praxis auf dem Tisch ein. Mhm. Also das ist dermaßen beruhigend für die. Die fordern das auch zu Hause ein. Wo ist die Stimmgabel?
Ja. Das habe ich auch von dir in dem ersten Vortrag gehört, dass deine Kinder, wenn die von der Schule kommen, das auch automatisch, also auch das Bedürfnis haben sozusagen. Ne?
Ja, ist bei uns in einer Schublade und das wird regelmäßig von allen genutzt. Ja.
Aber willst du noch was zum Material vielleicht sagen? Weil die allermeisten sind aus Aluminium. Ist das sinnvoll? Was für ein Material sollte man wählen?
Aus Edelstahl würde ich schon eben nehmen. Ja. Ich würde auch da eher ein bisschen mehr investieren für eine gute Qualität. Das macht schon noch einen Unterschied. Also wir hatten uns damals auch aus China und aus anderen Ländern eben Aluminiummodell. Es ist nicht dasselbe Klang. Es ist nicht dieselbe Resonanz. Ja.
Ich habe zuerst eine billige genommen, eine kleine, und habe dann aber auch dann die große, die Edelstahl gekauft, weil das einfach nicht so ein Ja, und das ist jetzt wirklich was, so wie man auch mit dem Barfußgehen, da haben oft auch die Leute nicht so einen Zusammenhang. Einfach mal einmal am Tag barfuß gehen, um sich zu erden, um auch in diese Schwingung wiederzukommen, dass es damit zusammenhängt und die Stimmgabel. Das sind zwei Sachen, die man wirklich einfach machen kann und die nicht viel Aufwand sind und die man einfach in seinen Tag integrieren kann.
Es gibt eigene Seminare über die Erdung und die Forschungen sind so fantastisch. Ich habe damals mit dem Teamarzt vom Discovery Team, also von Lance Armstrong von der Tour de France eben dabei eben kurz mitgearbeitet. Das war bevor wir wussten, dass Lance Armstrong aus anderen Gründen auch noch gewonnen hatte. Aber die haben das Discovery Team jede Nacht eben mit Kabeln eben am Hotel davor eben geerdet. Und deswegen hatten die viel weniger Entzündungen, die hatten viel weniger eben dabei Verletzungen. Wir machen das bei allen chronischen Erkrankungen, wir machen das bei allen Spangenträgern und so weiter, weil da ja auch immer Mundströme eben entstehen. Alle Leute, die Metall im Mund haben, kann ich nur besonders empfehlen, eben sich zu erden, weil ansonsten die Mikroströme, die da alleine erzeugt werden, sind nicht ohne, weil die direkt über den Trigeminus direkt ins zentrale Nervensystem auch geleitet werden. Aber das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber wunderbare Erfahrung, eben sich zu erden, ob nachts im Bett über eine Erdungsauflage oder barfuß laufen, als noch viel einfachere Methode. Es gibt Studien, die besagen, dass chronische Erkrankungen, alle chronischen Erkrankungen liegt letztendlich eine Entzündung zugrunde, eigentlich erst entstanden sind, seit wir den Kontakt zur Erde abgebrochen haben, indem wir Gummischuhe eben getragen haben. Und da ist eine Menge dran. Also wenn, wie gesagt, ich bin regelmäßig in Afrika, da läuft so gut wie keiner mit Schuhen dabei eben rum. Da suchst du unsere chronischen Zirperlein, da findest du ganz andere Sachen. Aber was das allein für das Immunsystem eben macht, das können wir messen, wir können zeigen, dass Interleukin-6, ein proinflammatorisches Zytokin, sofort an die Decke geht, wenn du dein Handy anmachst. Wir können aber auch zeigen, dass das sofort runterreguliert wird, sobald du einfach dich erdest. Also es gibt da ganz eindeutige Hinweise, wie gut das ist. Und wie du so schön sagst, wir brauchen keine großen Hightech-Geräte, wir brauchen kein großes Geld dafür. Die Natur da draußen gibt uns so viel. Es fängt bei der Ernährung an. Und geht bis über die Terpentine eben dabei eben in den Rinden des Waldes, das Forest Bathing, was überall eben da ist, was in der Zwischenzeit in Japan auf Rezept erhältlich ist. Ein
Verrückt
Aufenthalt
aber
im
auch.
Wald, ja,
Ja.
das ist einfach durch nichts zu ersetzen, die Natur.
Ja.
Ja.
Aber dass man da ein Rezept für braucht, finde ich verrückt. Also ich wollte eigentlich auch nochmal darauf hinaus, dass es so viele kleine Sachen gibt, die man ändern kann und die nicht viel kosten. Oh, jetzt bist du wieder eingefroren. Also ich wollte nochmal zum Abschluss sagen, dass man so viele kleine Sachen machen kann. Also sowohl zum Stress reduzieren, sich kleine Inseln schaffen, wie auch eben solche einfachen Sachen wie Stimmgabel, wie Abschirmungsunterwäsche, was auch immer. Hauptsache ist aufmerksam zu sein und sich wirklich das, was man kann, zu verändern. Das wollte ich jetzt nochmal rausgeben.
Ja, und wenn ich da noch dranhängen kann, ich glaube, das Tolle an unserer Zeit mit all seinen Herausforderungen ist, dass wir alles hinterfragen. Und das ist auch gut so, ja, dass wir alle Ebenen des Lebens hinterfragen. Und dazu gehören unsere eigenen Gewohnheiten, die Gewohnheit unserer Gesellschaft, die Gewohnheit eben der Medien, egal auf welcher Ebene. Und dass wir daraus eben eine Synthese für einen besseren Weg finden. Und ja, vielen Dank für deinen Summit hier, dass du den Leuten eben auf jeden Fall mal eine andere Wirklichkeit eben zeigst, denn es wird immer schwieriger, mit diesen Sachen eben auch da draußen ansonsten konfrontiert zu werden. Klingt jetzt fast zu drastisch, aber allein sich zu bereichern zu können. Also vielen Dank für deine Aktivität und hoffe, dass es möglichst viele da draußen erreicht.
Ja, das ist eben auch das Tolle an der Zeit, finde ich. Man kann sich über alles informieren. Man kann wirklich alles, was einen interessiert, dann auch Informationen dazu finden. Das finde ich toll. Ja, wir sind nicht ausgeliefert zu sagen, da sagt einer was und wir müssen das glauben, sondern wir können alles hinterfragen und uns dann informieren. Zum Beispiel bei dir. Gut, dann müssen wir jetzt leider aufhören, obwohl mir noch so viel einfällt.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Christoph, das war wunderbar.
Gutes Gelingen und gute Inspiration für alle. Ja.
Dankeschön.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Musik.